Nach 1989 hat sich der Warschauer Pakt aufgelöst. Hingegen die NATO blieb bestehen.
Ja, also Anfang der 90er gab es eben dann die Debatten um die Frage des Status des wiedervereinigten Deutschlands. In diesen Debatten und Diskussionen, dann damals mit der Sowjetunion noch, wurde im Austausch für die NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschlands eigentlich relativ klipp und klar von nahezu jedem westlichen Staatschef der damaligen Zeit zugesagt, dass es keine Erweiterung der NATO Richtung Osten geben würde. Da gibt es auch Akten, Notizen etc. Das ist weitgehend verbürgt. Was eben aber allerdings nicht passiert ist, ist eben, dass es hier eine schriftliche und auch eine rechtlich bindende Zusicherung gegeben hat. Dennoch kann man schon sagen, irgendwie diese Zusage gab es und an die hätte man sich an sich halten müssen und dass Russland mit gutem Grund eigentlich die spätere Politik der NATO als Bruch dieses Versprechens interpretiert hatte. Jetzt ganz frisch nochmal am 18. Februar sind Dokumente aufgetaucht, die nochmal direkt aus den 2+4-Verhandlungen bestätigen, dass diese Zusicherungen an Russland gegeben worden sind. Was passiert ist, ist weitgehend bekannt, nämlich dass genau dann so eine NATO-Expansionspolitik eingeleitet wurde, 1999 mit der ersten NATO-Osterweiterung um Tschechien, Polen und Ungarn und gleichzeitig der NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien. Dann 2002 dann der Beschluss um eine NATO-Erweiterung um die baltischen Staaten, die dann 2004 vollzogen wurde. April 2008 dann die Zusage einer NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine und Georgien. 2009 eine NATO-Erweiterung um Kroatien und Albanien. 2010 Beschluss einer NATO-Raketenabwehr, die tatsächlich tendenziell gegen Russland gerichtet war. 2011 der NATO-Krieg gegen Libyen etc. etc. Das hat aus meiner Sicht tatsächlich dann zu einer Kehrtwende auch in der russischen Politik geführt. Das entschuldigt im Übrigen in keiner Weise die russische Aggression, den russischen Angriffskrieg, damit nichts zu rechtfertigen ist. Aber man muss, glaube ich, schon verstehen, wie es zu dieser Katastrophe auch kommen konnte. Wir hatten 2001 eine Rede von Wladimir Putin im Bundestag, die bejubelt wurde, wo Putin eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur angeboten hat, die Hand gereicht zum Frieden und was auch immer da alles erzählt wurde. Und in den Folgejahren ist das komplett gekippt dann. Das lässt sich meistens auf 2007 Februar datieren, als Putin dann bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine extrem, auch mit scharfen Tönen und anklagenden Tönen an den Westen gerichtete Grundsatzrede gehalten hat, in der er scharf davor warnte, der westliche Staaten und die NATO mit ihrer Expansionspolitik stoppen sollten. Und ich denke, auch zu dem Zeitpunkt lässt sich im Prinzip ein Beschluss in Russland spätestens nach verorten, sich da die Position durchgesetzt hatte, dass westlichen Einflussgewinn von nun an mit harten Mitteln entgegengesetzt werden sollte und womöglich auch an bestimmten Punkten eine Art Rollback stattfinden sollte. Dazu kam auch eben dann ein Erstarken mit dieser Entwicklung von, sagen wir mal, nationalistischen Positionen in Russland. Das führte dann auch 2008 dann schon im August zum Georgienkrieg, also ein georgischer Angriff auf die abtrünnige Provinz Südossetien, der von Russland mit sehr harten militärischen Mitteln zurückgeschlagen wurde, um praktisch diesen Status von Südossetien als abtrünniger Republik zu behalten und damit auch ein Stück weit eine perspektivische NATO-Mitgliedschaft von Georgien langfristig zu unterbinden. Parallel dazu kündigte sich aber dann schon allmählich eine zunehmende Eskalation auch in der Ukraine an.
Anschließend nach der Eskalation in Georgien, wo es auch eine gewisse Zusage, glaube ich, von NATO-Seite gab, für eine Mitgliedschaft in der NATO bei Georgien, oder wie sah das da aus?
In Georgien gab es eine Beitrittsperspektive für Georgien, nennt sich das, was aber eigentlich, sagen wir mal, eine erste Stufe hin zu einer NATO-Mitgliedschaft darstellt. In der Ukraine muss man sich zunächst mal natürlich vor Augen führen, dass wir um ein Land reden, in dem 30% Russinnen und Russen leben, ethnisch, und rund 50% im Alltag russisch reden, und ein Land, das eigentlich traditionell, sagen wir mal, in etwa pari gespalten zwischen einer eher pro-russischen und eher pro-westlichen Haltung lag. Konfliktanfang kann man wohl verorten auf die Wahlen 2004, als Viktor Janukowitsch als tendenziell eher pro-russischer Akteur aus den Wahlen zumindest sich als Sieger erklärt hatte. Daraufhin gab es eine durchaus auch von westlichen Akteuren unterstützte sogenannte Farbenrevolution, die Orangenrevolution, wo die Wahl als gefälscht bezeichnet wurde und erfolgreich statt Janukowitsch dann Viktor Juschtschenko, der eher eine pro-westliche Position bezog, als Präsident eingesetzt wurde. Auch da hat dann Russland angefangen, eben zu diesem Zeitpunkt massiv auch gegen diese Entwicklung, die es aus seiner Sicht als Sicherheitsrisiko bewertete, dagegen zu steuern, indem unter anderem die Lieferung von Gas durch die Ukraine mehrmals gestoppt wurde, 2006 und 2009, was unter anderem sicherlich auch mit einen Beitrag geleistet hatte, dass bei den Wahlen 2010 der prorussische Viktor Janukowitsch aus den Wahlen als Sieger hervorging. Wahlen allerdings, die CD als frei und fair bezeichnet wurden. Parallel dazu gab es aber dann schon auch Verhandlungen um ein sogenanntes Assoziationsabkommen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union. Deutschland war da absolut federführend. Dieses Assoziationsabkommen hatte deswegen eine immense Bedeutung, weil es ganz wesentliche Weichenstellungen für die Ukraine Richtung Annäherung an den Westen und untergeordnete Integration in einen westlichen Machtblock stellen sollte. Und Ausgangspunkt der jüngsten Eskalation, der nächsten Eskalation war dann eben, dass im November 2013 Viktor Janukowitsch als damals gewählter Präsident sich entschieden hatte, dieses Assoziationsabkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen. Es kam dann unmittelbar zu den Maidan-Protesten, die sich zwar durchaus auch nachvollziehbar gegen die korrupten Eliten im Land richteten, aber sehr schnell eigentlich auch vom Westen unter tatkräftiger Mithilfe übrigens auch von faschistischen Akteuren in eine Art von pro-westliche Demonstration und auch in Pro-Assoziationsabkommensbewegung umgemünzt wurden. Im Februar 2014 kam es dann zu einem gewaltsamen Putsch. Viktor Janukowitsch wurde aus dem Land gejagt. Es kam zur Bildung einer illegalen Übergangsregierung. Das Quorum im Parlament wurde nicht erreicht, das erforderlich gewesen wäre, um eine neue Regierung einzusetzen. Diese neue Regierung strebte dann unmittelbar die NATO-Aufnahme an, kündigte den unkündbaren Pachtvertrag der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol und schuf Russisch als zweite Amtssprache ab. Das waren die unmittelbaren Aktionen, auf die dann Russland wiederum relativ hart reagiert hat. Einmal über die Durchsetzung der Abstimmung in der Krim und dann die Aufnahme der Krim nach Russland und die Unterstützung von separatistischen Kräften in der Ostukraine, was dann eben zu einem Bürgerkrieg führte, der im sogenannten Minsker Abkommen im Mai 2015 in ein Waffenstillstandsabkommen und diverse Maßnahmen und Überlegungen zur Deeskalation und perspektivischen Lösung des Konfliktes, unter anderem Autonomiestatus für die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk und so Sachen, geführt hatte. Dieses Minsker Abkommen wurde faktisch von der ukrainischen Regierung nie akzeptiert und auch nicht in wesentlichen Teilen überhaupt nicht umgesetzt. Parallel dann gab es eben massive Waffenlieferungen westlicherseits ab 2014 an die Ukraine und im März 2021 das Dekret 117 der ukrainischen Regierung, das faktisch die Ausarbeitung eines Aktionsplans beschlossen hatte, der zur Rückeroberung von Donetsk, Lugansk und auch der Krim führen sollte. Der russische Truppenaufmarsch im April 2021 hatte sicherlich damit zu tun, ich hatte den völlig falsch eingeschätzt, nämlich als eine Maßnahme zur massiven militärischen Abschreckung einer ukrainischen Umsetzung dieses Aktionsplans. Wie wir jetzt feststellen müssen, gehen aber die russischen Forderungen und Maßnahmen noch ein ganzes Stück weit darüber hinaus und auch die russischen Kriegsbegründungen sind aus meiner Sicht, die dann im Vorfeld des Krieges gebracht wurden, in keiner Weise haltbar und sind entschuldigen auch nicht ansatzweise, wenn ein Krieg überhaupt jemals entschuldbar ist mit irgendwas. Aber die russischen Argumente, dass es einen Völkermord zum Beispiel in der Ostukraine gegeben hätte, das stützen nicht mal die russischen eigenen Quellen, die von zwar 9000 Zivilistinnen sprechen, die ums Leben gekommen sind. Das ist schlimm, aber das ist natürlich von dem Völkermord weit entfernt. Auch der Verweis von russischer Seite, man mache da nichts anderes, als die NATO im Jugoslawienkrieg im Kosovo gemacht habe, kann aus meiner Sicht für eine Antikriegs- und Friedensbewegung überhaupt kein Argument sein, da ein Verständnis für diesen Angriffskrieg zu haben. Wir fanden es 99 falsch, dann finden wir es auch im Falle von Russland falsch. Und ich denke auch, die russischen Argumente, es bedürfe einer Entnazifizierung der Ukraine. Es ist natürlich so, dass vor allem das Azov-Regiment als faschistisches Regiment eine gewisse Rolle in der Ukraine spielt, etc. Das russische Sprachengesetz von 2019 in der Ukraine, was faktisch alle mehr oder minder alle Publikationen in russischer Sprache so erschwerte, dass viele davon jetzt eingehen oder eingegangen sind, lauter so Sachen, sind natürlich hochproblematisch, aber von einer faschistischen Durchdringung oder sonst irgendwas zu reden, geht doch viel zu weit und taugt auf jeden Fall nicht als eine Legitimation für einen Angriffskrieg. Und das Dritte, was Russland immer gesagt hat, müsse unbedingt eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und eine Stationierung von Angriffswaffen verhindern. Auch das trägt in meiner Sicht nicht. Ein NATO-Beitritt der Ukraine stand aus meiner Sicht unmittelbar überhaupt nicht an. Und eine Stationierung von Angriffswaffen ist zwar nicht völlig auszuschließen gewesen in der Ukraine, aber theoretisch gibt es ja auch andere Länder in der Nähe Russlands, die NATO-Mitglieder sind, wo man Angriffswaffen stationieren könnte. Also auch das ist meines Erachtens nichts, was in irgendeiner Weise da, wie gesagt, wenn man überhaupt jemals meint, einen Krieg rechtfertigen zu können, hier überhaupt zur Sprache kommen kann. Dennoch sind die zwei Aspekte, denke ich, relevant, die von russischer Seite natürlich genannt wird. Eine zunehmende Truppenpräsenz der NATO an seinen Grenzen ist die eine Kritikschiene und die zweite Kritikschiene ist eben die Absicht der NATO, Angriffswaffen, Kurz- und Mittelstreckenraketen zu stationieren. Und ich denke, in den beiden Punkten ist es durchaus so, dass a, die russische Kritik nicht substanzlos ist und b, auch die NATO hier natürlich deswegen auch eine gewisse Mitverantwortung an dieser Katastrophe hat.